So, bin ich schon dran? Jetzt besser? Es halt so, aber es ist gut. Ja, wenn das gesagt werden soll, was Gott gerne gesagt haben möchte, dann, das kennt ihr von mir, bitte ich euch dafür, dass ihr für mich betet, dass Gottes Geist bei mir ist und dass wirklich sein Wort verkündet wird, nicht nur meins, sondern dass Gottes Wort verkündet wird und dass wir wirklich einen Segen von dieser Stunde haben. Es ist ja kurz vor Weihnachten und als ich überlegt habe, was kann man denn für ein Thema nehmen, für heute, für die Predigt. Ich hatte mich in letzter Zeit ein bisschen mit der Maria beschäftigt und habe gesagt, ja, Maria, das wäre doch mal sicher ein gutes Thema. Und dann bin ich aber in den vergangenen Tagen über einen Zeitungsartikel gestoßen. Joachim, jetzt musst du mir helfen. Kommt jetzt nicht. Eingeschaltet habe ich. Ist bei dir schwarz oder siehst du es? Du siehst es. Ja, die Technik. Auf jeden Fall, während der Joachim noch mit der Technik kämpft, ich gebe dir mal hier den Präsenter, vielleicht kriegst du es ja noch hin. Ah ja. Das war die Frage in dem Artikel und ich dachte, genau, das ist ein Punkt, über den müssen wir wirklich nachdenken. Ist die Kirche oder anders gesagt, sind die Christen, sind wir weltfremd? In der römisch-katholischen Kirche empfinden die Gläubigen, die Leute, die in der Kirche sind, ihre Kirche als weltfremd. Und sie spüren, das hat eine Umfrage ergeben, dass die Lebenswelt der Kirche und der Gesellschaft eklatant auseinanderdriften. Dieses Festhalten an strikten lehramtlichen Aussagen verhindere einen gesellschaftlich üblichen Dialogprozess. Also die Menschen wünscht sich, dass die Kirche mehr auf ihren aktuellen Lebensstil eingeht. Und da hatte Kardinal Meissner einen ganz interessanten Satz zugesagt. Er hat gesagt, das wäre ein Wunschdenken. Selbst ein Papst könnte die Lehre der Kirche nicht ändern. Nun sind wir ja nicht die römisch-katholische Kirche, aber wir sind doch Teil einer Kirche, der alle Gläubigen dieser Welt angehören. Und ich glaube, auch für uns ist das eine ganz wichtige Frage, ob wir mit unserem Glauben, unseren Werten und unserem Lebensstil weltfremd sind. Ich persönlich empfinde das sehr stark, dass sich eine immer größere Lücke öffnet zwischen dem Lebensstil der Menschen um mich herum und meiner Art, meinem Bemühen nach besten Kräften bibelorientiert zu leben. Da merke ich, da ist ein Widerspruch und ich habe den Eindruck, dass der immer größer wird. Wir können uns ja sehr schlecht nur dagegen wehren, von diesem Denken umspült zu werden. Wir stecken ja mittendrin. Wir arbeiten mit unseren Arbeitskollegen. Wir fahren durch die Stadt und sehen die Werbung. Die Medien um uns herum, sie alle geben das wieder, was heute aktuell und normal ist. Dieses Denken umspült uns praktisch. Und wir alle kennen auch den Unterschied in den Denkweisen zu den verschiedenen Themen, wie zum Beispiel, dass die Menschen heute eben sich selbst suchen. Egoisierung der Menschheit ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir überall sehen. Es gibt, soweit ich weiß, sogar eine Zeitschrift, die heißt Ego. Ja, toll. Ja, das führt zur Selbstzentrierung. Das führt aber auch dazu, dass die Menschen nichts anderes mehr empfinden, außer nur etwas für sich selber. Sie werden gefühlsarm, gefühlskalt. Es führt auch zur Isolation und wir merken, dass die Menschen lieber chatten, als sich mit anderen Menschen zu treffen, soziale Kontakte zu pflegen. Wir spüren uns um uns herum eine Auflösung der Autoritäten. Das macht sich, wird sichtbar auch an der zunehmenden Gewalt, auch an zunehmender Gewalt gegen Polizei und gegen Staatsorgane. Das staatliche Ordnungs- und Gewaltmonopol wird von vielen Einzelnen nicht mehr akzeptiert. Und Lebensvorgaben durch Kirche oder Religion akzeptiert man sowieso schon lange nicht mehr. Wir sehen um uns herum eine Entwertung der Ehe, Zunahme von Singlehaushalten. Wir merken, dass sich unsere Industrie darauf einstellt und dass es immer mehr singletaugliche Verpackungen gibt. Wir merken, dass die Menschen immer mehr darunter leiden, dass es ihnen schwerfällt, Beziehungen aufzubauen. Beziehungsstörungen nehmen zu. Kein Wunder, bei dem ständigen Trennungsschmerz, wenn man sich mal gerade wieder verliebt hat und irgendwann feststellt, dass es doch nicht das Richtige oder der Richtige war. Entwertung der Familie, das ist etwas, was mir ganz besonders wehtut. Ich erinnere mich an das Zitat von Olaf Scholz, was er irgendwann 2001 oder 2002 gesagt hat, dass die SPD, Partei ist jetzt mal ganz egal, dass sie sich zum Ziel gesetzt hat, die Lufthoheit über die Kinderbetten zu erlangen. Ja? Also dass es ihr Ziel ist, die Kinder schon ganz früh ideologisch auch zu prägen. Oder auch eine Aussage aus einem aktuellen politischen Programm, Familie ist nicht da, wo Mutter und Eltern sind, sondern Familie ist da, wo Kinder sind. Egal, ob Eltern zwei Frauen, zwei Männer oder Mann und Frau sind. Oder auch nur ein Elternteil da ist. Familie ist da, wo Kinder sind. Und das führt eben dazu, dass Kinder geprägt werden von dem Hin- und Hergerissen werden zwischen den geschiedenen Eltern, dass Kinder geprägt werden davon, dass Mutter oder Vater regelmäßig irgendeinen anderen Partner haben. Das führt dazu, dass Kinder geprägt werden von Patchwork-Familien, wo man sich eben an ganz neues Elternteil gewöhnen muss. Und kein Wunder, dass das einen Einfluss auf die Kinder hat, der nur furchtbar sein kann. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem Arbeitskollegen gesprochen, auch geschieden, Kind war lange Zeit bei der Mutter und hat mir erzählt, dass sein Kind eine Bindungsstörung hat. Das Kind kann überhaupt keine Bindung mehr aufbauen. Das führt zu ganz furchtbaren Konsequenzen. Ein anderer Punkt, wo ich merke, dass eine große Diskrepanz zwischen meinem Lebensstil ist und dem Lebensstil der Menschen um mich herum, ist einfach auch die Sexualisierung der Gesellschaft. Dieses ungehemmte Ausleben von Sexualität, das auch gefördert wird, wo auch eine Industrie hintersteht, die das fördert und wo Sexualität eben nicht mehr in einen geschützten Raum gestellt wird, sondern einfach etwas ist, was ich wie ein Glas Wasser oder wie ein Schluck Wein oder ein gutes Essen einfach mal genießen kann. Und was sehr aktuell ist, was immer mehr zunimmt, das ist die Aufhebung der Geschlechter. Eine multidimensionale Sexualität, wo es einfach nicht mehr wichtig ist, bin ich Mann oder Frau, ich kann mal das sein oder mal das sein, kann mich auch operieren lassen, um mein Geschlecht zu ändern, wo also die Grenze zwischen den Geschlechtern aufgehoben werden soll, wo alle Geschlechter einfach alles machen können, egal ob sie Mann oder Frau sind und wo die Gesellschaft sich darauf einzurichten hat, das zu unterstützen. Und wenn ich das sehe, wenn ich mir das angucke, an welchen Punkten diese Diskrepanzen, diese Unterschiede zwischen einem biblisch orientierten Lebensstil und dem aktuellen Lebensstil der Menschen, wo die besonders stark sind, dann stelle ich fest, dass sich genau die Lebensstile ändern, die Gott ganz am Anfang eingesetzt hat. Gott hat den Menschen geschaffen und der Mensch sollte sich nicht um sich selbst drehen, sondern Gott hat ihm eine Aufgabe gegeben im Garten. Und er sollte mit der Frau eine Einheit eingehen. Er sollte sich nicht nur um sich selber kümmern. Gott hat in den Garten den Baum gestellt. Er hat den Menschen unter Autorität gestellt. Wir sehen, dass das ja eine der ersten Aktionen des Menschen war, sich gegen diese Autorität aufzulehnen. Die Ehe hat einen ganz besonderen Wert für Gott. Und deswegen hat er sie auch am Anfang so deutlich gemacht, dass er Mann und Frau geschaffen hat im Bilde Gottes und sie zusammengefügt hat als eine Einheit. Und wir sehen, dass die Ehe für Gott eine ganz wichtige Funktion hat als Bild von Christus und der Gemeinde. Die Liebe zwischen den Eltern und der Wert der Familie wird in der Bibel ganz besonders betont. Und Sexualität ist ganz sicher ein Geschenk Gottes, aber es wird auch ganz konkret in die eheliche Beziehung gestellt. Ein Fleisch sein, eine Einheit sein. Fleisch ist ja in der Bibel im Bild für das Leben allgemein, im Besonderen für das Leben des Menschen. Und dass sie also Mann und Frau gemeinsam leben sollten. Das war Gott ein ganz wichtiger Punkt. Und auch die Rolle der Geschlechter ist direkt im Anfang, während der Schöpfung oder kurz nach der Schöpfung geregelt worden. Beide, Mann und Frau, bekommen die Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren. Und doch hat Gott der Frau die Rolle der Gehilfen gegeben. Gott hat der Frau gesagt, geh, hilf ihm. Das wäre ja nicht nötig gewesen, wenn der Mann es alleine geschafft hätte. Beide Punkte müssen wir sehen. Die Geschlechter brauchen sich gegenseitig. Ich bin ein sachlicher Mensch, ich bin ein sachlicher Mann. Meine Frau ist eine wesentlich emotionalere Person. Sie ist eine Frau. Wir brauchen uns gegenseitig. Und ich glaube, das wird in dem Text in 1. Mose 2 deutlich, dass Gott, als er Mann und Frau geschaffen hat, schuf er sie in seinem Bild, Mann und Frau schuf er sie. Ich glaube, dass beide zusammen erforderlich sind, um das Bild Gottes wiederzugeben, was er in den Menschen hineingelegt hat. Ja, und in diesem Konflikt stehen wir heute. Zeitgeist gegen Gottesgeist. Unabhängigkeit, unabhängig von Gott, oder Abhängigkeit, abhängig von Gott. Oder Unterordnung. Ordne ich mich Gott unter? Einschub noch zum Zeitgeist. Als wir hier in der Gemeinde unsere Überlegungen zum Dienst der Frau in der Gemeinde gemacht haben, die dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, es ist okay und es ist biblisch durchaus in Ordnung, wenn die Frauen hier im Gottesdienst Lieder vorschlagen und auch beten, sich auch beteiligen können, hat man uns den Vorwurf gemacht, dass wir uns dem Zeitgeist geöffnet haben, ihm Rechnung getragen haben. Wisst ihr, der Zeitgeist, der ist schon ganz woanders. Der ist schon ganz woanders. Da geht es nicht mehr um Gleichberechtigung, sondern da geht es um Auflösung der Geschlechter. Ja, wir stellen also fest, es gibt einen großen Unterschied zwischen den Lebensvorstellungen der Bibel und den Lebensvorstellungen der Welt um uns herum. Und wir leben in dieser Welt und wir können es nicht ändern. Was sollte uns bewegen, anders zu sein als die Welt um uns herum? Da gibt es eine ganz, ganz wichtige Frage, an der sich diese Unterscheidung festmacht. Und diese Frage, die Antwort auf diese Frage ändert alles. Die Frage lautet, gibt es Gott? Und wenn es Gott gibt, ändert sich alles. Wenn es Gott wirklich gibt, dann sehen die Lebensentwürfe in einem Leben mit Gott und ohne Gott sind ganz unterschiedlich. Wenn es Gott gibt, dann hat er Adam geschaffen und Adam ist mein Vorfahre. Und dann sind göttliche Maßstäbe verbindlich und Gott bestimmt die Regeln. Und wenn es Gott nicht gibt, dann stamme ich vielleicht vom Affen oder von sonst irgendeinem Tier ab. Und dann kann ich mich da am Baum hängen und wie ein Affe brüllen. Aber dann sind meine ganzen Werte, eigentlich alle Dinge, die uns Gott gegeben hat, die sind dann Makulatur. Dann ist Moral etwas ganz Unverbindliches. Dann ist Ethik dann gibt es keine Grundlage für irgendwelche Ethik. Dann bestimmt der Mensch die Regeln. Ich kann mich erinnern, dass ich mal gelesen habe, bei einem philosophischen Seminar war der Vortrag, der am meisten frequentiert war, eine Vortragsreihe über nicht-biblische Ethik. Ja klar, wenn es keine Bibel gibt, wenn Gott nicht die Regeln vorgibt, wie sollen wir Menschen uns Regeln zusammenbasteln, in denen irgendwie ein funktionierendes Miteinander möglich ist? Wenn es Gott nicht gibt, welche ethischen und moralischen Regeln leiten mein Handeln? Welchen Sinn sollte ein Leben ohne Gott haben, außer den maximalen Spaß herauszuholen? Dem Sohn eines prominenten Verlegers wurde im Interview mal eine Frage gestellt, was sein denkbar größtes Unglück wäre. Und die Antwort war, wenn es Gott wirklich gäbe. Der Mensch hat sich so an sein Leben gewöhnt, an sein Leben, wo er seine eigenen Vorstellungen einfach nachgehen kann, dass der Gedanke an einen Gott, der die Regel bestimmt, für ihn unerträglich gewesen wäre. Das ist die Zuspitzung der Frage auf unseren Willen. Ich will Spaß und Gott wird mich nicht daran hindern. Nur manchmal kommen die Menschen dazu, ihr eigenes Handeln nachdenklich zu reflektieren. Und eine der Zeiten, wo das schon mal so normal ist, ist vielleicht zu Weihnachten. Gott gibt uns konkrete Regeln und Lebenskonzepte. Daran wird uns gesagt, wie wir leben sollen. Und damit wird uns auch gesagt, wie wir nicht leben sollen. Wie gehen wir damit um? Die Menschen um uns herum, die Menschen in der Welt sagen Nein zu Gottes Vorstellungen. Ich lasse mir von Gott den Spaß nicht verbieten. Gott will mir doch das Beste nur vorenthalten. Gott gönnt mir das Leben nicht. Gott gönnt mir mein Glück nicht. So einen Gott kann es nicht geben. An den glaube ich nicht, an den will ich nicht glauben. Und wenn es ihn doch geben sollte, dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Wisst ihr, und in diesem Denken sind die Menschen heute gar nicht anders als die Menschen damals zur Zeit, als Jesus Christus gelebt hat. Auch die wollten nicht, dass dieser über sie herrsche. Ist Gott denn weltfremd oder will er uns irgendetwas vorenthalten? Wisst ihr, der Begriff weltfremd, der hat ja so ein Geschmäckle, ja? Das heißt ja, er weiß nicht, wo das Leben läuft. Der hat keine Ahnung von dem, was heute abläuft. Der weiß nicht, was Leben ist. Der weiß nicht, was richtig ist. Ich habe ja mal eine Zeit lang im Service gearbeitet und musste mich viel mit Menschen herumschlagen, die irgendeinen Mangel an den Produkten gefunden haben, die wir ihm verkauft haben. Und da gibt es einen ganz wichtigen Grundsatz. Es gibt nur dann einen Anspruch auf Gewährleistung, wenn der Gegenstand, den man reklamiert hat, auch bestimmungsgemäß gebraucht wurde. Also nur so benutzt wurde, wie der Hersteller es vorgegeben hat. Und ich denke, das ist in unserem Leben ganz genauso. Wenn wir den Hinweis des Schöpfers missachten, dessen, der uns geschaffen hat, dann kann unser Leben nicht gelingen. Und hier an dieser Stelle bringt die Aufwertung des Egos heute in der Gesellschaft, spielt diese Aufwertung des Egos eine ganz besondere Rolle. Wenn alles nur daran gemessen wird, was es mir persönlich bringt, verlieren die Dinge ihren Wert. Wenn Ehe nur dafür da ist, damit es mir gut geht, dann wird sie scheitern. Wenn die Sexualität nur ein Mittel zum Lustgewinn ist, ohne dass es ein Akt der Beziehungspflege ist, dann fehlt das Wichtigste. Ich habe eben darauf hingewiesen, dass der Teufel gerade diese Dinge aus der Urzeit der Schöpfung angreift. Und wir sehen hier, dass der Teufel ganz besonders die Tatsache verfälscht, dass Gott Beziehungen sucht und baut. Gott ist ein Gott der Beziehungen. Gott suchte, als er den Menschen geschaffen hat, suchte er ein Gegenüber, mit dem er Beziehung bauen und pflegen konnte, dem er seine Liebe zeigen konnte. Und er freut sich auch, wenn wir ihm Liebe zurückgeben. Gott ist Liebe. Das ist seine wesentliche seine Wesen, nicht nur Eigenschaft, es ist sein Kern, es ist die Essenz seines Seins. Gott ist Liebe, lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 8. Und alle die Beispiele, die ich am Anfang angeführt habe, wo der Mensch sich von Gottes Vorstellungen zum Leben entfernt, können zurückgeführt werden auf die Zunahme des Egos, des Ich in unserem Leben. Das Ego will immer mehr für sich. Der andere ist letztendlich dann nur noch dafür da, um meine Ansprüche zu befriedigen. Gott ist da ganz anders. Wir lesen, dass wir Menschen ihm wichtig sind und dass er nach uns fragt. Wir können spüren, dass Gott nach uns sucht, uns konkret anspricht, dass er uns zu sich zieht. Und wir können erleben, dass Gott uns ganz konkret führt, manchmal sogar in unser Leben eingreift, damit unser Leben gelingen kann. Gott geht es um uns. Gott kümmert sich nicht um sich selber, seine göttliche Verehrung und Anbetung. Haben wir eben gesungen, runtergekommen, abgestiegen. Gott geht es um uns. Wir kennen doch das Bild vom barmherzigen Samariter und wie der barmherzige Samariter sich um diesen einen überfallenen Menschen kümmert. Das ist ein Bild Gottes. Das ist ein Bild der Fürsorge Gottes für uns. Und nicht umsonst ist der fürsorgliche Mensch in diesem Gleichnis ein verachteter Samariter und weist damit darauf hin, dass Gott sich klein macht, dass er als Verachteter kam, um uns zu helfen. Weihnacht, die Geburt Jesu, redet davon, wie der König der Welt in einem einfachen Stall zur Welt kommt. Und wenn wir darüber nachdenken, wie wir Menschen uns Gott entfremdet haben, hier, denke ich, ist der größte Unterschied. Gott ist Liebe. Und in seiner Liebe zu uns Menschen ist Gott unaufhaltsam, gibt alles hin, schüttet alles aus. In Jesaja 53 lesen wir das, dass er sein Leben, seine Seele ausgeschüttet hat. Schüttet alles aus, was möglich ist. Wir würden doch einen Menschen, der so etwas tut, für verrückt erklären. Gott, Philipper 2, Vers 6, sehen wir, dass Jesus Christus diese Nähe zum Vater, seinen göttlichen Ursprung, dass er den nicht so festhielt, in der Elberfelder steht das, wie ein Raub. Denken wir an den Räuber, der gerade etwas geklaut hat, unter Einsatz vielleicht seines Lebens. Das hält er doch fest wie etwas, was ihm wertvoll ist. Ja? Das ist ihm wertvoll, das will er sich nicht wieder nehmen lassen. Aber genauso hat Jesus seinen göttlichen Status nicht festgehalten, sondern er kam auf die Erde, wurde Mensch, wurde dem Vater gehorsam, wurde wie ein Diener erfunden und starb für uns. Theo Lehmann hat ein Buch geschrieben, das liebe ich sehr. Das Buch heißt Verrückt vor Liebe. Und das können wir wirklich sagen. Wir können Gott eigentlich nur verrückt erklären, dafür, dass er so viel in uns investiert, dass er so nach uns sucht, dass er so viel für uns gibt, dass er so nach uns fragt. Wir können es mit unserem Verstand einfach nicht begreifen, dass Gott uns so lieb hat. Wir würden einen Menschen, der das für andere tut, für verrückt erklären. Gott geht es um die Beziehung zu uns und wir verdrehen das so, dass es nur noch um uns geht. Wir werden ja im Wort Gottes immer wieder darauf hingewiesen, dass wir lieben sollen. Unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Ehepartner, die Geschwister, den Nächsten, wer auch immer das sein mag. Und letztendlich auch die Feinde. Und diese Liebe soll sich nicht nur auf einer Metaebene abspielen, also auf einer sozusagen, wo alles nur beschrieben wird, ja, erklärt wird, was könnte man tun, was sollte man tun. Es wäre doch gut, wenn man, wer ist der Mann eigentlich, der das tun sollte? Nein, wir sollen das nicht nur beschreiben und erklären, sondern wir sollen tätig werden. Wir sollen handeln, wir sollen nicht nur denken, wir sollen nicht nur reden, wir sollen handeln. Gutes tun, Wir tun Gutes nicht, damit wir errettet werden. Das hat Gott schon getan. Wir sind Kinder Gottes. Aber wir sollen Gutes tun, um Beziehungen zu pflegen, um Beziehungen zu bauen und zu pflegen. Wenn Gott Liebe ist und Beziehung das Ziel seines Handelns ist, dann ist es unsere Aufgabe, unsere Beziehungen in alle Richtungen hin auf den Prüfstand zu stellen und von Gott bewerten zu lassen. Und Gott wird uns zeigen, wie wir Beziehungen stärken und bauen können, auf allen Ebenen. Und wisst ihr, genau an dieser Stelle wird die Entfremdung des Gott zugewandten Christen zu einer Gott abgewandten Welt deutlich. Der Mensch ohne Gott kann letztendlich nur sich selber lieben. Und wir selber, können aus uns selbst heraus auch nichts anderes. Das wird immer wieder klar, wenn wir versuchen, einen verhassten Menschen, einen unsympathischen Menschen bewusst zu lieben. An der Stelle muss ich immer wieder an Corrie ten Boom denken, die ja im KZ gesessen hat, furchtbare Einrichtung, und zählt, wie die Wärter sie quälen und mit ihnen umgehen. Und in späteren Jahren, als dann der Spuk des Dritten Reiches vorbei war und sie in Deutschland Vortragsreisen hat, da begegnet sie einem ihrer KZ-Wärter, einem, der ihre Schwester so gequält hat, dass sie letztendlich daran gestorben ist. Dieser Mensch kommt in ihre Versammlung, erklärt ihr, dass er Christ geworden ist. Und sie steht vor dieser unfassbaren Aufgabe, diesen Menschen zu vergeben und ihn als Bruder anzunehmen und zu lieben. Und da schreibt sie: Das konnte ich aus mir heraus nicht. Da musste mir mein Heiland Jesus Christus die Kraft geben, diesen Menschen anzunehmen und ihn nicht mehr zu hassen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich weiß, dass ich es aus mir selbst heraus nicht könnte. Wir schaffen das selber nicht, sondern wir brauchen dazu die verändernde Kraft Gottes in unserem Leben. Und das schaffen auch alle anderen Menschen nicht. Und das Ergebnis ist überall in der Welt sichtbar. Eine Welt voller Kälte, Hass und verzweifelter Menschen. Ja, das ist die Folge eines Lebens ohne Gott. Unser Leben gelingt nicht, weil wir den nicht fragen, der uns geschaffen hat und der uns eine gute Lebensanleitung gegeben hat. Wenn wir uns auf das Modell Gottes einlassen, werden wir erleben, dass der Begriff Leben bei Gott viel mit Beziehung zu tun hat. Gott kennen, Beziehung zu Gott zu haben, ist Leben. Aber auch in der Beziehung zu anderen Menschen erhalten wir Freude, Fürsorge, Geborgenheit, Mitgefühl, Zugehörigkeit, Annahme, Wertschätzung. Alles Dinge, nach denen wir lechzen. Aber wir können es auch selber schenken. Alles Dinge, die Leben viel mehr ausmachen als Wohlstand und der Goldpegel im Geldspeicher. Gottesdienst ist ein Feiern und Ausleben von Beziehungen zu Gott und untereinander. Wir erleben, wie Gott uns nahe kommt, wie Gott uns in Jesus Christus nahe kommt. Und wir können ihm Lob und Dank dafür sagen. Wisst ihr, das ist ein Grund, warum ich den Lobpreis so sehr liebe. Weil ich weiß, dass Gott sich erfreut sich über meinen ganz persönlichen Lobpreis, wenn ich zu Hause bete oder wenn ich ein Lieder singe. Aber ich glaube, dass Gott sich ganz besonders freut über den Lobpreis, den wir als Gemeinde geben. Und deswegen, ich freue mich, dass so viele hier sind. Aber ich sage euch eins, ihr habt das Beste heute verpasst, wenn ihr in der ersten Stunde nicht da wart. Jetzt müsst ihr mir zuhören. Tut mir leid. Aber eben in der ersten Stunde, da hättet ihr eine Begegnung mit unserem Herrn haben können. Da hättet ihr erleben können, wie das Herz Gottes sich mit unserem Herzen verbindet. Da hättet ihr erleben können, wie unser Herz sich zu Gott hin ausrichtet. In den Liedern, in den Gebeten, in unseren eigenen Gedanken, in unserer Anbetung, unserer inneren Hinwendung zu Gott. Ich lade euch ein, verpasst das Beste nicht. Kommt in diesen Lobpreis. Es kostet was. Ja, es kostet etwas. Man muss etwas eher aufstehen. Man muss vielleicht manche Dinge anders regeln. Aber ich sage euch eins, ihr verpasst das Beste, wenn ihr den Lobpreis verpasst. Weil uns so viel vergeben wurde, können wir uns auch untereinander vergeben. Und weil Gott uns so viel Wertschätzung schenkt, dürfen wir auch den Wert des Bruders und der Schwester nicht vergessen. Und sollten ihm das zeigen, dass wir ihn wertschätzen. Und ich glaube, das ist Gottesdienst, wie Gott ihn sich wünscht. Und da die Beziehung zu Gott im Moment eher so geistlich oder spirituell ist, aber in der Zukunft eine echte Beziehung ist, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen können, wenn Gott uns wirklich gegenübersteht, sollten wir das in unseren Gottesdiensten auch berücksichtigen. Dann ist unser Gottesdienst nicht irgendetwas Vergangenheitsbezogenes, wo uns Dinge aus der Vergangenheit wichtig sind, irgendwelche Erinnerungen an alte Zeiten, in denen es besser gewesen sein sollte als heute, sondern unser Gottesdienst richtet sich dann an der Zukunft aus, in der wir bei Gott sein werden. Und alle Formen, alle Traditionen, alle Lieder, egal ob neu oder alt, haben dann nur noch eine Bedeutung, dass sie die Anbetung stärken und die Beziehung zu Gott ausdrücken und lebendig machen. Und wenn wir uns auf das Modell Gottes einlassen, das Modell Gottes der Beziehung, dann ist Sexualität nicht mehr nur einfach ein Mittel zum Lustgewinn, sondern ein Weg, um Beziehung in einer besonders beglückenden Weise zu erleben. Und aus diesem Blickwinkel ist es selbstverständlich und auch natürlich, dass Sexualität nur in einer Ehe funktionieren kann und dieses Beziehungsglück schenken kann. Die Frage am Anfang lautete, sind Christen weltfremd? Wenn mit Welt hier das Lebensgefühl der Menschen gemeint ist, die Gott nicht kennen, ja, dann sind wir dieser Welt fremd. Dann leben wir wirklich in einer anderen Welt, in der Dinge wichtig sind, die die Menschen um uns herum nicht kennen. Dann sollte es nicht darum gehen, das Maximale für sich selber herauszuholen. Dann darf es nicht darum gehen, mich selber um jeden Preis zu verwirklichen. Dann hat der Begriff Toleranz eine ganz andere Bedeutung als jedes Verhalten und jede Überzeugung für gleich gut und richtig zu halten. Sondern dann ist uns zuallererst die Beziehung zu Gott wichtig. Und dann ist die Liebe Gottes zu uns unser größtes Glück. Und dann werden wir die Beziehung zu den Menschen suchen und bauen, denen, die uns nahestehen, denen, die mit uns gemeinsam den Weg gehen, aber auch allen Menschen, denen wir begegnen. Jesus Christus hat sich für uns aufgeopfert. Und das wortwörtlich. Er hat sich als Opfer für uns auf den Altar gelegt. Er hat sich an uns verschenkt. Und er hat dadurch etwas gewonnen, was ihm wichtig war. Es ist für mich nicht zu begreifen, dass ich ein Teil dessen sein darf, was Jesus Christus durch dieses Opfer für sich gewonnen hat. Wisst ihr, natürlich fällt das nicht immer leicht. Und manchmal scheint es auch für uns ein großes Opfer zu sein, so beziehungsorientiert zu leben. Aber ich persönlich habe immer wieder erlebt, dass ich selber reich beschenkt wurde, wenn ich nur ansatzweise versucht habe, das nachzuleben. Dann möchte ich uns gerne die Jahreslosung für 2014 nochmal wirklich ans Herz legen, Gott nahe zu sein. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Wisst ihr, es scheint nicht das Problem zu sein, dass wir Christen weltfremd sind. Ja, wir sind dieser Welt um uns herum in vielen Dingen fremd. Das heißt nicht, dass wir nicht wissen, was läuft. Das heißt nicht, dass wir nicht wissen, was richtig ist oder wissen, was falsch ist. Wir sehen, dass die Menschen um uns herum falsche Prioritäten setzen in ihrer sexuellen Orientierung, in ihrem Ego und auch in ihrer Konsumbezogenheit. Das Problem scheint mir eher daran zu liegen, dass so viele Menschen gottfremd sind und das Glück der Errettung nicht kennen. Sie wissen doch gar nicht, was sie verpassen. Sie wissen doch gar nichts von Gott, der sie ruft, der sie sucht, der sie lieb hat, der alles für sie hingegeben hat. Sie kennen es nicht, was es für ein Glück ist, so tief versöhnt mit Gott leben zu können. Ich habe mal eine Definition über Glaube gelesen. Glaube heißt, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu empfinden. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir Christen so leben, dass das aus uns herausstrahlt, dass wirklich deutlich wird, was das bedeutet, Christ zu sein, dass wirklich die Menschen an uns spüren, dass wir uns von Gott geliebt fühlen. Und wenn sie merken, dass uns die Beziehungen zu den Menschen wichtig sind, wenn wir das tun, dann wird das eine Ausstrahlung haben auf die Menschen um uns herum. Und es wird einen ähnlichen Segen geben, nicht ganz so, aber vergleichbar wie der Segen zu der Zeit, als Jesus Christus auf dieser Welt war. Ich lese das immer wieder so gerne, wie Jesus Christus den Menschen begegnet ist. Mit welcher Gnade, mit welcher Liebe, mit welcher Wertschätzung. Denken wir an die Frau, die im Ehebruch ergriffen wurde und Gott sie so aufrichtet. Oder an die Frau am Jakobsbrunnen. 5 Frösche geküsst, kein Prinz dabei. 5 Männer gehabt, keiner, bei dem es wert war, bei ihm zu bleiben. Aber Jesus Christus weist sie auf das Wesentliche hin. Und die Frau erfährt eine Wandlung, eine Änderung in ihrem Leben, die unglaublich ist. Wir haben dieses Jahr dafür gebetet, dass Menschen zu uns in die Gemeinde kommen. Das ist nicht so geworden, wie wir es erbeten haben. Und ich habe darüber nachgedacht, warum ist das so? Und vielleicht ist das ein Punkt, an dem wir noch etwas lernen müssen. Dass wir lernen müssen, dass wir die Liebe Gottes, die er uns schenkt, die Beziehung Gottes, die er mit uns haben möchte, dass wir das übertragen auf die Menschen um uns herum. Dass wir lernen, und ich weiß, ich muss das auch lernen, beziehungsorientiert zu leben. Dass wir den Menschen ein Bild der Liebe Gottes darin schenken, indem wir die Menschen um uns herum lieben, tatkräftig. Nicht nur so, ach, ich habe euch so lieb, sondern dass wir, Liebe äußert sich in Handlungen. Es war für mich eine große Überraschung, dass diese kleine Nikolaus-Geschichte, die wir hier gemacht haben, dass wir hier zu dritt in Mühlen gestanden haben, haben die Menschen hier, die mit dem Auto zur Arbeit gefahren sind oder die zu Fuß an uns vorbeikamen, dass wir eine kleine Nikolaus-Überraschung gegeben haben. Aber die Resonanz darauf fand ich wirklich unglaublich. Und selbst am Büchertisch letztens kam noch eine Frau und sagte, wie toll sie das empfunden hat. Ich glaube, das ist ein Punkt, über den müssen wir noch verstärkt darüber nachdenken. Wenn uns das Bechtal wichtig ist, dann müssen wir uns überlegen, wie wir die Liebe Gottes ganz praktisch den Menschen hier zeigen können. Ich glaube, dass wir uns durch Beziehungen zu den Menschen, die wir wirklich suchen, wirklich erst die Erlaubnis erarbeiten müssen, den Menschen etwas von Gott zu erzählen. Aber ich denke, wenn wir das tun, wenn wir die Menschen um uns herum so lieben, dass es für sie ein Bild ist, für die Liebe Gottes, dann wird das eine enorme Ausstrahlung und ein enormer Segen für die Menschen um uns herum sein und für die Menschen hier im Bechtal. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, der sollten wir uns stellen. Und da bin ich überzeugt, dass Gott uns darin segnen wird. Amen.